Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Herzlich willkommen hier bei SM Radio Dessau am 11. September 2022. Hier auf der Kurzwelle 6070 kHz. Wir senden ab sofort unsere Erstausstrahlung, also jeder zweite Sonntag im Monat um 13 Uhr nach mitteleuropäischer Sommerzeit bzw. der mitteleuropäischen Zeit hier auf der Kurzwelle 670 kHz immer nur noch mit 100 kW bis auf Weiteres. Ihr habt auch vielleicht schon unsere zusätzlichen Sendetermine von SM Radio Dessau gesehen im Jahr 2022 noch. Und zwar, Moment, ich muss kurz spicken. Wenn man professionell wirken will. Am 20. November um 11 Uhr nach Weltzeit hier mit 100 Kilowatt, 6 Jahre SM Radio Dessau. Und wenn ihr Hörer von SM Radio Dessau seid, wovon ich ja mal gerade ganz stark ausgehe, dann könnt ihr mir folgende Frage beantworten. Warum hört ihr SM Radio Dessau? Grüße, Glückwünsche und Musikwünsche nehme ich natürlich auch auf. Das schickt ihr gerne auch als Audiodatei an unsere altbekannten Adressen. Am 26.12. ab 9 Uhr nach Weltzeit hier auf der 670 kHz, der 100 Kilowatt Marathon. Zeiten sind alle gebucht und bestätigt. Und so wie es jetzt aussieht, am 31.12. von 13 bis 15 Uhr nach Weltzeit, auch auf der 670 kHz mit 300 Kilowatt. Dort wollen wir den 300 Kilowatt Sender von Moosbrunn verabschieden, da dieser wohl voraussichtlich in Rente geht nach 40 Jahren. Die Empfangsberichte schickt ihr bitte an maxberger@smradio-dessau.de oder auch ganz klassisch an Max Berger in die Saalestraße 44 06846 Dessau. Und alle Informationen findet ihr auch unter www.smradio-dessau.de. Heute wird es wieder historisch und ich habe noch ein paar aktuelle Neuigkeiten für euch.
Hey! FM Radio. Musik, die mich anmacht.
Es folgt die Auswertung der Empfangsberichte von SM Radio Dessau.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Nach so kurzer Zeit gibt es ausnahmsweise mal wieder eine Art Auswertung der Empfangsberichte. Heute geht es um speziell zwei E-Mails, die ich bekommen habe, die wir bekommen haben. Und zwar geht es um einen oder zwei oder eine ganze Personengruppe, die anscheinend Neid auf SM Radio Dessau hat. Warum auch immer. Also materieller Neid kann es nicht sein, da wir das Ganze eher hier hobbymäßig machen und keine Gewinne erzielen. Wir müssen ja noch Geld ausgeben, damit wir gehört werden. Umso weniger ist es zu verstehen, was diese beiden Herren hier abziehen. Ich möchte es ganz gerne dennoch mal öffentlich euch mitteilen, was so in den Kulissen von SM Radio Dessau so abgeht. Das ist bis jetzt zum Glück ein Einzelfall. Ich wünsche es keinem, auch wenn diese Seriosität der E-Mails stark zu zweifeln ist. Sollte man sich trotzdem mal ganz, ganz grob Gedanken machen, wieso, weshalb, warum. Und vielleicht deswegen habe ich auch mal eine Pressemitteilung rausgehauen. Die findet ihr auf unserer Internetseite www.smradio-dessau.de. Da findet ihr all das, was ich hier sage, auch nochmal in Schriftform. Der ein oder andere kennt es vielleicht schon. Aber für die, die es noch nicht kennen, möchte ich das hier mal ganz kurz erwähnen. Ich möchte mal die erste E-Mail vom 26. August 2022 vorlesen. Seit nunmehr 4 Jahren hörte meine Familie SM Radio Dessau auf Kurzwelle. In den letzten Monaten, speziell ab Jahresende 2021 bis August 2022, ist das Programm nur noch wiederholend und langweilig geworden. Auch unsere Postzweckshörerbestätigung kam als unzustellbar zurück. Wenn SM Radio Dessau künftig noch Hörer haben möchte, dann sollten interessante Themen sowie bei den österreichischen oder Schweizer Radiosendern gesendet werden. Auch die Moderationsart unprofessionell geworden. PS, ich zitiere nur. Also ich sage auch die Rechtschreibfehler hier an. Weiter geht's. Der Klang vom Mikrofon hört sich wie eine Blechdose und manchmal wie eine Dorfscheune an. Bitte neues Mikrofon benutzen. Nun zur Musik. Diese Musikbeiträge sind immer die gleichen. Außerdem werden in einer Sendung oftmals zu viele Stücke von einem Interpreten gespielt. Das ist bei uns in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich verboten. Daher hat meine Frau, sie ist Rechtsanwältin, an den ORF, Kurzwellensender Moosbrunn, und an die Bundesnetzagentur Deutschland geschrieben, dass die Kurzwellensendungen von SM Radio in Dessau über Kurzwelle überprüft werden sollen. Es gibt in Europa Vorschriften. Auch die Quelle der Toninhalte werden nicht genannt. Viele Tonmaterialien stammen der Internetseite rias1.de aus Berlin. Dort sammelt seit Jahren ein ehemaliger Mitarbeiter des Rias Originalaufnahmen und digitalisiert diese seit vielen Jahrzehnten. Bitte immer dran denken, dass bei uns in Europa ein Urheberrechts- und Quellenschutz gibt. Weiterhin bitten wir, die Datenschutzregeln zu beachten. Wenn im gesprochenen Text Name und Ort und Adresse benannt werden, dann bitte immer auch Einverständnis der jeweiligen Person und des Grundstücksbesitzes einholen. Unsere Familie, meine Tochter, hat fast alle Radiosendungen von Radio SM Dessau aufgenommen, sodass wir die letzten Jahre gut vergleichen können. Bitte ein Beispiel an Radio DRC nehmen. Radio DRC zeigt, wie Datenschutz und Mediengesetz eingehalten werden. Bitte korrigiert in künftigen Sendungen diese wichtigen Punkte. Wir werden in Zukunft nicht mehr Radio SM in Dessau hören und auch nicht weiterempfehlen. Schade, dass sich euer Programm monotonisiert hat. Viele Grüße aus der Blablabla-Region, sendet Familie Blablabla, nebst der Kinder aus Blablabla. Die kommen aus Bayern, so viel kann ich verraten. Naja, fangen wir mal von hinten an. Datenschutz, ja, ich habe einmal versehentlich eine Adresse vorgelesen. Das ist aber schon, es war 2018. Ich habe mich bei dem Hörer entschuldigt. Alles ist gut. Ich weiß ja nicht, was der Herr damit meint. Wenn es darum ging, dass wir das Gespräch mit Dr. Uwe Laukwitz in seinem Garten aufgezeichnet haben. Herr Dr. Uwe Laukwitz hat das Gespräch nochmal gehört. Er hat etwas unterzeichnet, dass wir das senden dürfen. Das haben alle gemacht. Ebenso auch für Tondokumente liegen uns auch diverse Genehmigungen vor. Zudem haben wir nur eine Sendung über RIAS gesendet. Ich weiß nicht, was die Bundesnetzagentur mit Programminhalten zu tun hat. Okay. Frage. Ich frage nur für einen Freund. Wie klingt eine Dorfscheune? Die Moderationsart unprofessionell geworden. Naja,
Ich behaupte das Gegenteil. Also wir können es gerne mal Sendungen von vor 4 Jahren anhören. Aber gut, der Mensch in Bayern, der muss es wissen. Naja, ich sage es mal so, wenn seine Frau Anwältin ist, ich weiß zwar nicht, was das jetzt hier damit zu tun hat. Ich kenne solche Kunden, die mit Anwälten drohen von der Eisenbahn aus dem Reisezugverkehr. Naja, die Kunden, die siehst du nie wieder. Man ist so, also auf gut Deutsch, der Herr ist zu doof, uns Post zu schreiben. Unsere Adressen werden ja richtig genannt, überall. Und ja, ich bin umgezogen, das stimmt. Das Dumme ist nur, für die Leipzig-Adresse habe ich bis 2023, bis zum Mai, glaube, eine Postumleitung drin. Und wenn man clever ist als Rechtsanwalt, weiß man auch, dass man im Impressum einer Internetseite Adressen findet und auch eine Telefonnummer. Unter der Telefonnummer könnt ihr jetzt auch anrufen, Lob, Kritik, loswerden. Ruft da jetzt wirklich hier einer an? Tatsache, na, da müssen wir doch mal rangehen. Berger mal parat, wer stört? Ja, die sind Hörer von SM Radio Dessau. Ja, na, das ist doch aber schön. Ihnen gefällt SM Radio Dessau? Ja, nee. Sehr schön. Ja, schön, dass Sie anrufen. Schön, dass Sie uns das mitteilen. Das freut uns. Das war's? Ja, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, das ist doch mal schön zu wissen. Ja, genau. Und einen Tag später kam dann noch von einem Herrn aus Köln eine E-Mail. Seht ihr, da muss ich noch meiner Pflicht nachkommen. Das habe ich noch nicht getan. Ich lese es euch mal vor. Bitte senden Sie uns doch einmal etwas Zeitgemäßes und vor allem etwas in die Zukunft optimistisch Ausgerichtetes. Das Programm hat eine schlechte Tonqualität und hat oftmals wiederholte Inhalte. Zum mehrfachen Male wurden von Ihnen auch historische Tondokumente gesendet. Das ist langweilig geworden und wir können es einfach nicht mehr hören. Daher hat sich unser kleiner Kurzwellenhörerclub aus Köln entschieden, dass wir informativ auch an Thomas Becker Ihren Sender nicht mehr hören. Empfehlung: Gründen Sie eine neue Kurzwellenstation bzw. einen neuen Sender, um das negative Image vom veralteten SM Radio Dessau aufzufrischen. Auch ist die Senderbezeichnung schwer zu verstehen. Die Musik ist sehr alt und schon oft gespielt worden. Es gibt so schöne interessante Musikstücke von oder Filmmusiken oder Soundeffekte. Aha. Als Musiker verstehe ich etwas davon. Ihre Familie aus der Medienstadt Köln am Rhein. Interessant wäre natürlich auch zu wissen, was spielen eigentlich die Schweizer und österreichischen Radioprogramme. Der Herr hier aus Köln, der ist clever, der gibt uns wenigstens was mit auf den Weg, was wir senden können. Okay, ich weiß nicht, welche Musik zu oft und wiederholt gespielt worden ist. Die historischen Tondokumente, irgendwie habe ich da was vergessen oder was verpasst. Das ist doch, glaube ich, hier unser beliebtestes Programm-Highlight hier bei SM Radio Dessau. Okay, ja, und wo wir nochmal beim Lieder wiederholten Male spielen in einer Sendung von einem Interpreten. Es gibt tatsächlich im Internet eine Sache, dass nicht mehr als 3 Lieder von einem Interpreten pro Stunde gespielt werden dürfen. Trifft auf Internetradios zu. Hallo! Ja, genau. Und in die Zukunft optimistisch ausgerichtetes Programm, das spielen wir immer zum 1. Mai. Daniel würde es bestätigen, wenn er hier sein würde. Informativ auch an Thomas Becker. Das heißt, ich muss mal Thomas Becker noch informieren. Ich wähle hier mal mit meinem guten Wählscheibentelefon. Ja, hallo Thomas, hier ist Max. Kennst du einen Herrn aus Köln? Du kennst ihn nicht? Kennst du einen Kurzwellenhörerclub aus Köln? Auch nicht. Na gut, ja, hier hat jemand geschrieben, dass er dich kennt und dass er es im Radio Dessau nicht mehr mag, auch der Hörerclub nicht mehr, und wir sollen dich informieren. Ja, wer weiß, was das wieder für ein Kunde ist. Na, alles klar. Gut, das war's. Tschüss. Ja, genau. Also, was möchte ich euch damit sagen? Solche E-Mails werden in Zukunft gelöscht und nicht beantwortet und nicht weiter darauf eingegangen. Wer auch immer sich hier in Anführungsstrichen einen Spaß erlaubt und hier irgendwelche Hobby-Radiosender niedermachen will, weil er neidisch ist, wieso, weshalb, warum auch immer, der ist fehl am Platz, der ist kein Radiofreund. Mir fehlen für sowas die Worte, die Menschen, die zu so etwas fähig sind. Und deswegen habe ich gedacht, wir haben für solche Leute keinen Platz, auf gut Deutsch. Wir werden diesen Leuten auch nie wieder irgendwo antworten. Die Namen sind notiert, falls doch mal irgendwie was kommen sollte, weiß man ja nicht. Ja, genau. Und ich habe auch das Ganze ja, wie gesagt, schon veröffentlicht gehabt. Und ich habe auch gehört von anderen, die hatten auch schon mal solche Probleme. Wir sind also nicht die Einzigen. Uns wurde natürlich viel Positives zugesprochen und es wurde uns auch viel zugesprochen, dass wir so ehrlich sind, sowas auch mal veröffentlichen, dass man mal sieht, was noch so alles abgeht, was es denn für komische Menschen auf dieser Welt gibt. Das war's. Wir lassen uns davon nicht entmutigen. Das ist ganz wichtig. Wir machen weiterhin weiter. Genau, das war's, was ich euch mal mitteilen wollte. Hat mal fix 10 Minuten gedauert, aber das wollte ich einfach mal nur kurz loswerden.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Und da wir beim Thema sind, wir gehen nun zum beliebtesten Programmteil von SM Radio Dessau über die historischen Tondokumente. Mein Vater, der war Anfang des Jahres leider etwas länger krank und deswegen hat er auch Zeit gehabt, viele Sendungen vorzubereiten bzw. Programmblöcke. Wir werden noch die nächsten 20 Jahre auf Sendung sein können damit und jetzt hier im September und Oktober hört ihr Tondokumente von 1933. Heute hört ihr Teil 1 und im kommenden Monat, also am 9. Oktober, das ist übrigens mein Geburtstag, mal so als klitzekleiner Geheimtipp, hört ihr dann Teil 2 von 2. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit den historischen Tondokumenten von und mit meinem Vater Ralf Thorsten Berger.
Verehrte Hörer von SM Radio Dessau, ich möchte euch in einer zweiteiligen Originaltondokumentation Reden vorstellen, die in aller Regel den Weg in die ganz große Katastrophe nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges vorzeichnen. Ende der 20er Jahre hatte sich das Mikrofon und das elektronische Aufnahmeverfahren durchgesetzt. So konnten in den 1930er Jahren schon Aufnahmen von beliebigen Veranstaltungsorten gemacht werden. Gespeichert wurde auf Schallplatte oder Lichtton, was es natürlich immer noch recht teuer und aufwendig machte. Alle in dieser Sendung von SM Radio Dessau vorgestellten Reden sind im Jahre 1933 entstanden. Ich möchte nicht die Geschichte neu erzählen, sondern die Reden jener Zeit, die auch in den selbsternannten Qualitätsmedien keinen Eingang zur Erklärung der Geschichte mehr finden. Leider. Bei der Geschichte des Dritten Reiches beschränkt man sich meist auf Goebbels Suggestivfrage, wollt ihr den totalen Krieg? Oder Hitlers Versprecher, dass seit 5.45 Uhr zurückgeschossen wird. Und das war's. Mehr Originalton ist dem mündigen Bürger dieses Landes nicht zuzumuten. Zum Glück gibt es aber für Eingeweihte SM Radio Dessau. Aber ich schweife ab. Ich werde versuchen, soweit es mir möglich ist, den Kontext dieser Reden zu erläutern. Beginnen wir mit unserem ersten Beispiel. Am 15. Januar 1933 sprach der damals amtierende Reichskanzler Kurt von Schleicher auf einer Kundgebung des Deutschen Reichskriegerbundes.
Unter dem Schutz dieser Armee hat Deutschland eine lange Reihe glücklicher Friedensjahre erlebt. In 4 furchtbaren Kriegsjahren hat diese Armee den Feind von Deutschlands Grenzen ferngehalten. Und gerade deshalb hat diese Armee, die schließlich doch das deutsche Volk darstellte, nicht als so kränkend, unverdient, entehrend und von Seiten des Feindes unritterlich empfunden, wie das Verbot, Waffen zu tragen, gilt doch dem Deutschen seit Urväterzeiten das Recht, eine Waffe zu tragen, als das Zeichen des freien Mannes. Unsere Feinde wussten sehr wohl, dass sie Deutschland ins Mark trafen, als es wehrlos und damit zu einem Volk zweiter Klasse machten. gegen diese Deklassierung und für die Wiedergewinnung seiner Gleichberechtigung auf militärischem Gebiet hat deshalb das deutsche Volk und nicht am wenigsten die alten Soldaten, die sich heute hier zu einer Gedenkfeier zusammengefunden haben, zäh und mit heißem Herzen gekämpft, bis ihm vor kurzer Zeit dieses entscheidende Merkmal seiner Souveränität wieder zuerkannt ist. Und ich kann heute nur die Worte des Reichsaußenministers wiederholen, dass die Reichsregierung keine Abrüstungskonvention unterschreiben wird, die diesem Grundsatz nicht Rechnung trägt. Im Übrigen wollen wir nur die gleiche Sicherheit wie jedes andere Land. Und ich möchte hier erneut betonen, dass ich die allgemeine Wehrpflicht als das wichtigste zu erreichende Ziel halte.
Bei dem nächsten Tondokument handelt es sich um die Reportage des Fackelzuges der SA und der Stalin-Formationen vor der Berliner Reichskanzlei am 30.01.1933. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dieser Reportage. Zu diesem Tondokument gibt es Stimmen, die meinen, dass diese Aufnahme nachgesprochen wurden. Was dafür spricht, ist die Perfektion der Reportage in der Kürze der Zeit und schon die bedingungslose politische Ausrichtung der Sprecher zum neuen System. Aber der Sprecher hatte recht. Eine Stunde, deren geschichtliche Tragweite wir heute noch nicht absehen können.
Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir stehen am offenen Fenster. Sie können jetzt besonders gut hören, die Menge jubelt. Wir lassen Ihnen noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen.
Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitlers. In hellem Licht steht er am Fenster und blickt hinaus auf die vorbeimarschierende SA, auf die ungeheuren Menschenmassen, die ihm zujubeln. Bei ihm steht der Reichstagspräsident und Minister Göring, bei ihm steht Minister Frick. Ein dauernder Jubel dringt herauf. Adolf Hitler steht mit todernstem Gesicht am Fenster. Er ist eben aus seiner Arbeit herausgerissen. Keine Spur von irgendwelcher Siegesstimmung oder dergleichen. Eine ernste Arbeitsstimmung, die auf seinem Gesicht liegt. Er ist nur unterbrochen worden und doch leuchtet es in seinen Augen über dieses erwachende Deutschland, über diese Massen von Menschen aus allen Ständen, aus allen Schichten der Bevölkerung, die hier vorbeimarschieren. Arbeiter, der Stern und der Faust. Alle Klassenunterschiede sind verwischt. Es ist ein Bild, wie es vielleicht einmal gewesen sein mag, 1813. Und so erleben wir es jetzt hier auch. Das ganz Große, dass wir einen geschichtlichen Moment, über dessen Bedeutung wir uns heute vielleicht noch gar nicht klar sind, in diesem Augenblick durch den Rundfunk miterleben.
Herr Blei, Sie haben mich vorhin gefragt, wie viele Stahlhelmleute es sind. Ich habe mich inzwischen erkundigt. Es werden 5000 Stahlhelme vorbeiziehen. Und wenn ich nicht irre, dann sehen wir sie auch schon hinten aufleuchten. Die Uniformen hinter den Fackeln. Ich kann es allerdings jetzt hier nicht sehen, genau, aber sie werden, ja, sie sind Stahlhelme.
Sie kommen von einer anderen Seite. Sie kommen von einer anderen Seite wie die SA. Die Anmarschwege sind getrennt. Sie stehen bereit. Die an der Vorbeimarsch selbst davon nicht mehr. Das wird ja noch mehrere Stunden dauern. Das können wir ja nicht abwarten. Sie hören jetzt immer, jubelt es aus den zu den Fenstern herauf. Im Leben immer weiter die Fackeln. Der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist wie in Tageshelle getaucht.
Ein wunderbares Bild. Ein Bild, was man so bald jedenfalls nicht wieder erleben wird. Diese gereckten Arme, das Heil rufen.
Am 4. März 1933 war die Einführung des amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt in sein Präsidentenamt. Mit ihm kam ein Mann an die Spitze, der mit seinem amerikanischen New Deal-Programm der Bevölkerung neues Selbstbewusstsein gab. Er entwickelte sich später zum Gegenspieler Hitlers. Beide standen nahezu gleichzeitig an der Spitze ihrer Staaten von 1933 bis 1945. Hören wir einmal in die Amtseinführung kurz hinein.
Jetzt kommt der Präsident von seinen Söhnen geführt und geleitet. Jetzt kommt die Hoffnung Amerikas. Hören Sie die Musik? Franklin Delano Roosevelt, you solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of your ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. This great nation will endure.
Hier drehen wir ihm einmal den Ton ab, da selbst die Leute, die gut Englisch können, das sicherlich nicht verstehen werden. Wir sind wieder in Deutschland. Am 21.03. gab es die Reportage vom Tag der Nation in Potsdam. Hier verneigte sich Hitler vor dem Grab Friedrichs II. Hitler wollte Zweifel an seiner Person und seiner Bewegung in Teilen der bürgerlichen Gesellschaft entschärfen. Er trug an diesem Tag zivil und keine Uniform.
Der Reichspräsident hat nach dem Gottesdienst eine Rundfahrt um die Stadt angetreten. Durch die begeisterten SA-Leute, die Spalier bilden, ist er hindurchgefahren. Tausende haben ihm zugejubelt. Jetzt sieht die Wagenkolonne Adolf Hitlers in Bewegung. Seine SS fährt jetzt in den großen Kraftwagen voraus, um ihm den Weg zu bahnen. Die Massen drängen immer weiter nach. Es ist hier eine Begeisterung, eine Freudigkeit und Stimmung, wie nie zuvor, wie jetzt Adolf Hitler so gut durch das Spalier der Masse geht. Alle Arme recken sich ihm entgegen. Stahlhelme, SA-Leute, Polizei, Reichswehr, alles grüßt den Führer des neuen Deutschlands. Die nationalsozialistische Reichstagsfraktion ist schon vorher vor der Kirche angetreten. Auch sie gliedert sich in den Zug ein. An den Reichskanzler anschließt sich nun die ganze Führung der nationalsozialistischen Partei. Wir erkennen die Führer der österreichischen Bruderbewegung, den Landesleiter von Österreich, Wir sehen die Führer Ostpreußens. Aber jetzt kann die Polizei der Situation nicht mehr Herr werden. Adolf Hitler ist umringt von einer begeisterten Menschenmauer. Er kann sich selbst nicht mehr den Weg hindurch bahnen. Er muss sich Schritt für Schritt durch diese Masse hindurchkämpfen, sich hindurcharbeiten. Er kann sich dieser begeisterten Liebe und Zustimmung der Massen nicht mehr erwehren.
Das Heil rufen, das die breite Straße lang tönt. Sie sehen mit mir die Soldaten, die SA-Männer, die Stahlhelme, sich aufrichten. Sie wollen, dass ihre Führer, der Kanzler, der Minister des Reiches und dann den sie erwachte mit glühendem Herzen, der Reichspräsident, der Generalfeldmarschall, der erste Soldat des Krieges, ihnen ins Auge schaut. Abgeordneten gehen in die Kirche, im Hauptportal vorbei in ein Nebenportal. Und nun, wir hören, die Musik setzt ein. Achtung! Präsentiert das Heer. Der Reichspräsident, der Generalfeldmarschall, Helbrich die Sonne durch. Fahnen flattern im Wind. Stunde der Selbstbesinnung der deutschen Nation an der heiligen Stätte des Preußentums ist beendet. Der Geist dieser Stätte wird seine unsterbliche Kraft erweisen in dem Aufbauwerk, das die nationale Regierung erfüllen wird. Hier hat Adolf Hitler diese Arbeit symbolisch begonnen. Hier hat er der Welt gezeigt, dass Gott der große Alliierte Friedrichs bei Deutschland ist, weil Deutschland wieder mit Gott sein will.
Es steht der alte, 86-jährige Soldat mit dem jungen Reichskanzler. Den Willen und Sehnsucht des deutschen Volkstums herausgestellt hat, der legitimiert ist durch sein Frontsoldatentum, seine grenzenlose Liebe zu Deutschland und seine Sendung. Es geht Hindenburg mit Adolf Hitler.
Diese Veranstaltung fand übrigens in und vor der Potsdamer Garnisonskirche statt. Anmerken möchte ich noch, dass Herrn von Hindenburg der Weltkrieg wie eine Badekur bekam. Am 23. März 1933 tagte der Reichstag in der Berliner Krolloper. Reichstagspräsident Göring eröffnete die Sitzung und verlas ein Gedicht des 1923 verstorbenen NS-Schriftstellers Dietrich Eckart. Zuerst gibt Hitler eine Regierungserklärung ab. In seiner Reichstagsrede vom 23. März, in der er die Zustimmung seiner Fraktion zum Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, kurz Ermächtigungsgesetz, verweigerte, forderte der SPD-Vorsitzende Otto Wels vergeblich gleiches Recht für alle und wandte sich vehement dagegen, politisch besiegte Gegner als vogelfrei zu behandeln. Dies ist wohl die letzte vom damaligen Rundfunk übertragene oppositionelle Äußerung. Hitler schloss seine höhnische Erwiderung: Wer hat sie denn verfolgt? Sie sind wehleidig, meine Herren, und nicht für die heutige Zeit bestimmt. Mit der zynischen Bemerkung: Ich will gar nicht, dass Sie für dieses Gesetz stimmen. Deutschland soll frei werden, aber nicht durch Sie.
Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich eines Mannes gedenken, dessen Name aufs Allerengste und Stärkste verbunden ist mit der deutschen Freiheitsbewegung. Ein Name, der uns allen in diesen Jahren oft in schweren Zeiten vorangeleuchtet hat. Heute ist der Geburtstag unseres Dietrich Eckarts. Und ich glaube, dass wir das Gedenken an diesen Mann nicht besser feiern können, indem ich einen Vers von jenem Liede noch einmal hier vorspreche, das uns oft begeistert hat und oft mitgerissen hat und das schließlich zum Siege führte und so gerade die heutige Lage wie kein anderes Lied kennzeichnet. Kameraden, oft habt ihr mit uns gesungen das Lied Deutschland erwache. Sturm, Sturm, Sturm. Läute die Glocken von Turm zu Turm. Läute die Männer, reise die Buben. Läute die Schläfer aus ihren Stuben. Läute die Mädchen herunter die Stiegen. Läute die Mütter hinweg von den Wiegen. Dröhnen soll sie und gellen die Luft. Rasen im Donner der Rache. Läute die Toten aus ihrer Gruft. Deutschland erwache. Ich danke Ihnen, dass Sie sich erhoben haben.
Männer und Frauen der Deutschen, des Deutschen Reichstags. Im Einvernehmen mit der Reichsregierung haben die Nationalsozialistische und die Deutschnationale Volkspartei Ihnen durch einen Initiativantrag ein Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich zur Beschlussfassung unterbreitet. Die Regierung der Nationalen Revolution sieht es hierbei grundsätzlich als ihre Pflicht an, entsprechend dem Sinn des ihr gegebenen Vertrauensvotums des Volkes, diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Die theoretische Gleichheit vor dem Gesetz kann nicht dazu führen, grundsätzliche Verächter der Gesetze und der Gleichheit zu tolerieren, ja ihnen am Ende aus irgendeiner demokratischen Doktrin die Freiheit der Nation auszuliefern. Sie wird die Gleichheit vor dem Gesetz aber all denen zubilligen, die in der Frage der Rettung unseres Volkes vor dieser Gefahr sich hinter die nationalen Interessen stellen und der Regierung ihre Unterstützung nicht versagen. Überhaupt soll es ihre höchste Aufgabe sein, die geistigen Führer dieser Vernichtungstendenz zur Verantwortung zu ziehen, die verführten Opfer aber zu retten. Sie sind insbesondere in den Millionen deutscher Arbeiter, die diese Idee des Wahnsinns und der Selbstvernichtung huldigen, nur die Ergebnisse einer unverzeihlichen Schwäche früherer Regierungen, die die Verkündung und Vertretung von Ideen nicht verhinderten, deren praktische Verwirklichung sie selbst aber unter Strafe stellen mussten. Die Regierung wird sich in dem Entschluss, diese Frage zu lösen, von niemanden beirren lassen. Es ist Sache des Reichstags, nunmehr seinerseits eine klare Stellung einzunehmen. Am Schicksal des Kommunismus und der sich mit ihm verbrüdernden anderen Organisationen ändert dies nichts. Um die Regierung in die Lage zu versetzen, die Aufgaben zu erfüllen, die innerhalb dieses allgemein gekennzeichneten Rahmens liegen, hat sie im Reichstag durch die beiden Parteien der Nationalsozialisten und der Deutschnationalen das Ermächtigungsgesetz einbringen lassen. Ein Teil der beabsichtigten Maßnahmen erfordert die verfassungsändernde Mehrheit. Die Durchführung dieser Aufgaben bzw. ihre Lösung ist notwendig. Es würde dem Sinn der nationalen Erhebung widersprechen und den beabsichtigten Zweck nicht genügen, wollte die Regierung sich für ihre Maßnahmen von Fall zu Fall die Genehmigung des Reichstags erhandeln und erbitten.
Aus einem Gewaltfrieden kommt kein Segen, im Innern erst recht nicht. Eine wirkliche Volksgemeinschaft lässt sich auf ihn nicht gründen. Ihre erste Voraussetzung ist gleiches Recht. mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen, mag sie Aufforderungen zu Gewalttaten und Gewalttaten selbst mit Strenge verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht und wenn man es unterlässt, besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht. Damit ist die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. Kritik ist heilsam und notwendig. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt.
Sie sagen, gleiches Recht, so wie wir es nach außen wünschen, so auch nach innen. Für dieses gleiche Recht, Herr Abgeordneter, haben wir 14 Jahre gekämpft. Für dieses gleiche Recht des nationalen Deutschlands Ihnen gegenüber. 14 Jahre haben Sie das nicht gekannt. Reden Sie heute nicht von gleichem Recht. Das ist auch... Sie sagen... Man soll nicht einen Besiegten vogelfrei erklären. Nun, Herr Abgeordneter, vogelfrei sind wir gewesen, solange Sie die Macht hatten. Wir reden von Verfolgungen. Sie sind wehleidig, meine Herren. Und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen, was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier. Und geduldig hörte man Ihren Redner an. Sie reden von Verfolgungen. Wer hat Sie denn bisher verfolgt? Sie sagen, Sie seien aber der einzige Träger doch des Sozialismus. Sie sind der Träger jenes geheimnisvollen Sozialismus gewesen, den das deutsche Volk in der Wirklichkeit niemals zu sehen erhielt. Sie reden heute von ihren Leistungen und von ihren Taten, erzählen, was alles sie beabsichtigten. An den Früchten soll man sie auch erkennen. Und die Früchte, die zeugen gegen Sie. Wenn das Deutschland, das Sie in 14 Jahren zeugten, das Spiegelbild Ihres sozialistischen Wollens ist, dann, meine Herren, geben Sie uns gefälligst 4 Jahre Zeit, um Ihnen das Spiegelbild unseres Wollens vorzuzeigen. Ich glaube, dass Sie für dieses Gesetz nicht stimmen, weil Ihrer innersten Mentalität nach die Absicht Ihnen unbegreiflich ist, die uns dabei beseelt. Und ich kann Ihnen nun sagen, ich will auch gar nicht, dass Sie dafür stimmen. Deutschland soll frei werden, aber nicht durch Sie.
Das Gegröle gefiel den Leuten damals, den meisten zumindest. Am 1. April 1933 rief Joseph Goebbels das erste Mal zum Boykott jüdischer Geschäfte auf. Recht erfolglos damals.
Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht und Disziplin. Unsere Partei und unser Führer, Heil!
Am 5. April gab es in der Berliner Funkstunde eine Reportage von einer Polizeiaktion im Berliner Scheunenviertel. Der Versprecher zu Beginn der Sendung politische statt Polizeiaktionen gab die damalige Wirklichkeit wohl richtig wieder.
Deutsche Volksgenossen, das Mikrofon der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übel beleumdetsten Gegend Berlins. Und zwar in der Gegend, die einst die Hochburg des deutschen Bolschewismus war, in der Münz- und Grenadierstraße und in der Schändelgasse, dicht am Bülowplatz. Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet. Herr Kriminalkommissar Fähnrich, der Leiter dieser Aktion, wird uns jetzt über Zweck und Ziel dieser politischen, polizeilichen Aktion einiges sagen. Bitte, Herr Kommissar.
Es wird systematisch in verschiedenen Stadtgegenden, mal im Osten, mal im Westen, ohne ein bestimmtes System, jedenfalls ohne ein erkennbares System, ein Straßenzug durchsucht. Vom Keller bis zum Boden, Wohnung für Wohnung. Es wird gesucht nach Waffen, illegalem Druckschriftenmaterial, nach Vervielfältigungsapparaten, nach Druckmaschinen, nach Motorrädern, Kraftwagen und Ähnlichem. Die Durchsuchungen haben häufig auch noch Nebenerfolge. Es wird zum Beispiel darauf Obacht gegeben, ob sich unter den Personen, die angetroffen werden, politisch gesuchte Personen befinden. Aber bisher haben wir neben den politisch gesuchten Personen in den meisten Fällen auch Personen gefunden, die entweder für das Fremdenamt eingeliefert wurden oder für die Abteilung K. Es sind häufig Personen darunter, die vollkommen ohne Ausweise sich in der Gegend herumtreiben, die wohnungslos sind, bei denen auch Diebesgut gefunden wird und Ähnliches.
Sie sind jetzt hier mitten in der Grenadierstraße. Hier der Verkehr, der geht weiter, die Wagen fahren vorüber, Beamte stehen noch herum, die Aktion ist beinahe beendet, einzelne Suchkommandos sind noch unterwegs. Vor mir stehen zwei große Polizeiwagen, dem einen sind 10, auf dem anderen nochmal, eben 10, 15 politische Gefangene. Wir wollen, da kommt eben Herr Kommissar Fähnrich, wir wollen mal mit ihm sprechen, warum die festgenommen wurden. Herr Kommissar, warum hier Warum ist dieser Mann hier festgenommen? Auf diesem Wagen hier?
Einen Moment, ich kann das nicht so übersehen. Ich werde mir mal seinen Pass geben lassen.
Ja?
Haben Sie keinen Pass da?
Zu verlängern.
Wie?
Ich habe ihn gegeben zu verlängern.
Wann haben Sie den Pass zum Verlängern gegeben?
Am Freitag.
Freitag?
Ja.
So, dann haben Sie da nicht eine Bescheinigung bekommen?
Nein, weil die Nummer habe ich nicht kennen. Ich habe bloß eine Nummer bekommen. Ich wohne 36.
Wo ist denn die Nummer?
Eine Nummer zu Hause habe ich sie.
Ach so, den müssen Sie aber bei sich tragen.
Ich habe sie.
Damit Sie in der Lage sind, sich auszuweisen.
Ja, ich wohne 36.
Haben Sie denn gar keine Ausweispapiere bei sich?
Nein, ich wohne doch hier ins Kirchenplatz.
Na, dann werden wir das auf dem Polizeipräsidium feststellen, ne?
Bitte, aber ich war doch.
Ja, wir stellen das oben.
Ich habe noch nicht gegessen.
Ja, wir kommen. Stellen es oben fest.
32 Jahre wohne ich auf ein Revier.
Ja, er ist Ausländer, ja?
Pole.
Was sind Sie für ein Staatsangehöriger?
Tarnow.
Wo sind Sie geboren?
Tarnow.
In Tarnow?
In Tarnow.
Ah, Sie sind polnischer Staatsangehöriger,
polnischer
ja?
Staatsangehöriger,
ah. Sagen Sie mal, wie lange sind Sie in Deutschland jetzt?
Seit 27. März 97.
Was machen Sie denn eigentlich in Deutschland?
Ich habe ein Möbelgeschäft. Hier und Kirchplatz 4.
Ah, aber keine Aufenthaltsgenehmigung?
Ich wohne noch 36 Jahre. Ich habe mir das Polizeirevier gesagt, ich habe es nicht nötig. Weil ich 36 Jahre hier wohne.
Was aus dem Verhafteten geworden ist, ist leider nicht bekannt. Die nachfolgende Reportage ist den meisten sicher nicht unbekannt. Es geht um die Bücherverbrennung auf dem Berliner Opernplatz am 10. Mai 1933.
Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10. Verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wider den undeutschen Geist, Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin. Anschließend nimmt Reichsminister Dr. Goebbels das Wort.
Deutsche Studenten, wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer. Gegen Klassenkampf und Materialismus, für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx und Tauschke. Gegen Dekadenz und moralischen Verfall. Für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat. Für Hingabe an Volk und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Friedrich Wilhelm Förster. Gegen seelenzersetzende Überschätzung des Triebslebens. Für den Adel des menschlichen, der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten. Für Ehrfurcht vor unserer Vergangenheit. Ich übergebe dem Feuer die Schriften des Emil Ludwig Kohn, des Werner Hegemann.
Man hätte statt Marschieren die Bücher lieber lesen sollen, die man verbrannte. Ein Beispiel für kindischen Nationalismus ist die Werbung für Kinzeluhren aus dem Schwarzwald.
In deinem Schoß war das Reich geboren. Du erlebtest den gewaltigen Tag. Dein herrliches Lied war auserkoren zur klingenden jungen Stadt. Deutscher Heimat, wir haben dich wieder. Wir singen beglückt unsere deutschen Lieder. Sie mögen uns führen und geben Geleit, die alten Lieder in die neue Zeit. Die Direktion der Kinzle-Uhrenfabriken hat den Wunsch, Folgendes zum Ausdruck zu bringen. Unsere alten, schönen Volkslieder sind nach den gewaltigen Ereignissen, die den neuen Staat zum Siege führten, wieder in unseren Herzen erwacht und fest in unserer Heimat verwurzelt. Diese Lieder, die alles überbrücken, uns aus der vergangenen Zeit in die neue Zeit hinüberfolgt sind, sind ewige Zeugen größten deutschen Geschehens. Wir haben deshalb nationale Volkslieder als neue Gongschläge für unsere Uhren gewählt. Der dem deutschen Wesen fremde Bimbamschlag, mit dem wir uns bisher begnügen mussten, gehört nicht mehr in unser Heim. Mehrere hundert Arbeiter sind mit der Herstellung der neuen Gongs beschäftigt, sodass wir gerüstet sind, noch vor Weihnachten alle deutschen Fachgeschäfte zu beliefern. Diese beiden neuen Kinzle-Gongs werden auf dem Gebiete der Uhrenproduktion revolutionierend wirken. Wir haben diese Gongschläge als Halbstundenschläge verwendet und führen sie denn jetzt von der Uhr auf die Schallplatte übertragen vor. Deutscher Gong, Halbstundenschlag. Potsdamer Gong, Halbstundenschlag. Der neue Stundenschlag ist ein musikalisch vollendeter Akkord. Stundenschlag. Es ist mit Sicherheit vorauszusagen, dass das Publikum diese neue zeitgemäße Uhr für das Heim wählen wird und somit das Uhrengeschäft einen ganz starken Auftrieb erfährt. Die Parole der Kinzle Uhrenfabriken heißt in Zukunft: Deutsch die Uhr, Deutsch der Klang. Helfen Sie uns, diese Parole in die Bevölkerung zu tragen.
Deutsch die Uhr, Deutsch der Klang.
Mit diesem artfremden Bim-Bam-Schlag verabschieden wir uns zum ersten Teil unserer heutigen historischen Tondokumente.
Alle Hits in einem Programm. Wir haben die Hits. SM Radio Dessau.
Das war es auch leider von SM Radio Dessau im September 2021. Naja gut, nicht ganz. Ihr könnt jeden Samstag um 15 Uhr nach Weltzeit auf der 76 kHz mit 10 kW eine alte Wiederholung hören. Und das noch bis Ende Oktober. Teil 2 von den historischen Tondokumenten von 1933, die hört ihr am 9. Oktober. Hier zur gleichen Zeit auf der gleichen Welle mit gleicher Sendeleistung, nur dass dort mein Geburtstag ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfangsberichte, die schickt ihr bitte an maxberger@smradio-dessau.de oder ganz klassisch per Post an Max Berger in die Saalestraße 44 in 06846 Dessau. Aktuelle Sendezeiten, Informationen und auch nochmal nachhören hier die ganzen historischen Tondokumente. All das findet ihr auf unserer wunderbaren Internetseite www.smradio-dessau.de. Und ganz wichtig, wir lassen uns nicht unterkriegen. Bis dahin, vergesst nicht, eure Antenne zu ehren.
SM Radio. Musik, die mich anlacht.